Ja, nehmt alle gerne wieder Platz. Ich grüße euch auch alle zu dieser Gemeindestunde. Wisst ihr, was mich gerade gefreut hat? Dass diese angeregte Diskussion nicht bei dem Thema Terrassenüberdachung war. Ne? Da könnte man sich auch richtig auslassen und zur Gebetsstunde interessiert es keinen. Da kam richtig ihr Leben auf. Ich fand das mega, die Jugend und so, Hammer. Das ist einfach herrlich. Und wie Andreas schon sagte, das Ziel ist, wir wollen eine betende Gemeinde sein. Und wenn bei der Gebetsstunde 11 Leute sind, man denkt, okay, das ist die Gebetsstunde, sind nur irgendwie 11 Leute da oder 8 oder 7. Aber dass die Jugend sich sonntags trifft, ja, das sieht man vielleicht gar nicht. Aber Gott erhört diese Gebete genauso und das freut mich sehr. Und ich fand auch diesen Vorschlag sehr gut mit den kleinen Gebetsgruppen. Wenn sich jemand da irgendwie gerufen fühlt und sagt, boah, ich würde so gerne eine Gruppe starten und vielleicht machen wir sowas ganz Neues und machen vielleicht irgendwie morgens um 6, vielleicht auch online oder so, treffen uns zum Gebet oder sowas. Warum nicht? Da muss man nicht die Ältesten fragen, da muss man keine Agenda aufstellen, da muss man nicht irgendwelche Strukturen aufbauen. Einfach machen. Das Gebet ist das, was wir brauchen. Da möchte ich euch wirklich alle ermutigen. Und ich fand es wirklich schön, dass da gerade so Leben reinkam. Das ist sehr, sehr herrlich. Ja, jetzt haben wir es 6:30. 1,5 Stunden sind schon rum. Und jetzt, Thema Gebet kommt auch vor. Aber eigentlich ist das Thema stille Zeit so grundsätzlich. Und vielleicht stellst du dir die Frage, ich bin irgendwie schon ein bisschen müde, warum müssen wir uns jetzt mit diesem langweiligen Thema stille Zeit beschäftigen? Stille Zeit, das ist so ein Wort, irgendwie jeder weiß und jeder macht. Aber irgendwie stelle ich mir doch die Frage, okay, wenn so stille Zeit für alle so klar ist, dann, wenn ihr gleich die Auswertung seht, müsste eigentlich alles perfekt sein, ist aber irgendwie nicht. Komisch, oder? Eigentlich wissen wir alle, wie es geht. Also richtig laufen tut es hin und wieder und trotzdem nicht so richtig. Wir waren vor einigen Jahren auf einer Ältestentagung mit ganz vielen Ältesten zusammen. Und wisst ihr, was das erste Thema war? Von Peter Riedel heißt er, ne? Heißt der Peter Riedel? Aus Lübbecke? Gerd, genau, danke. Ja, Gerd Riegel, genau. Ja. Mein Name ist nichts für mich. Er hat das erste Thema gemacht und das war stille Zeit. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt kommt so Gemeindebau oder wie bin ich ein autoritärer Ältester? Nein, Scherz. Der hat mit stille Zeit angefangen. Und ich fand das so mega. Und dachte, boah, wir sitzen hier genau richtig. Die Verantwortung haben, die muss man zuallererst ansprechen. Deswegen hoffe ich, ich kann euch ein bisschen mitnehmen. Das Thema heute ist jetzt nicht so eine allumfängliche Erklärung über stille Zeit, so richtig mit theologischer Auslegung jedes einzelnen Elements oder so. Es soll eher eigentlich ein Mitnehmen sein. Ich würde auch gerne auch zwischendurch euch mit ins Gespräch nehmen und am Ende schauen wir, was dabei rumkommt. Genau, wir haben so eine kleine Umfrage reingestellt. Es haben 123 Leute teilgenommen bis jetzt. Finde ich sehr, sehr schön. Ich würde euch gerne zum Einstieg erstmal die Umfrage über stille Zeit erstmal zeigen und ein bisschen vorstellen und dann schauen wir nachher dann nochmal in Gottes Wort rein. Ich hoffe, die kann eingeblendet werden. Wunderbar. Genau, ich habe die Frage nochmal ein bisschen umgestellt. Die erste, also die Frage habe ich jetzt an den Anfang gestellt. Was ist Beten für mich? Und sind einige Antworten rausgekommen. Sehr viel hat mit Reden, mit Kommunikation zu tun. Nikita scrollt das einfach durch. Ich habe so ein paar einfach rausgenommen. Zum Beispiel reden mit einem zuwendenden Gott, hat jemand geschrieben, fand ich super. Einfach diesen Begriff, da wendet sich mir jemand zu. Eine horizontale Beziehung zu Gott, der mein Vater ist, zu dem jederzeit ich hineingehen kann, ohne zu klopfen. Fand ich auch schön. Zu Gott kann man immer gehen, ohne zu klopfen. Jemand hat geschrieben, Ruhe finden. Also wir sehen schon mal hier, es gibt nicht die perfekte Erklärung für Gebet. Es werden immer so verschiedene Aspekte genannt. Einer hat sehr ehrlich geschrieben oder ein, nee, ich weiß es nicht. Reden mit Gott, oft einseitig, eher ein Bitten. Fand ich auch sehr ehrlich. Merkt man auch, okay, mein Gebet könnte irgendwie ein bisschen intensiver werden. Ja, Russisch ist, da muss ich teilweise mit DeepL übersetzen. In Zungen lesen kann ich noch nicht. Jemand hat geschrieben, Kommunikation und Waffe. Das fand ich sehr gut, weil dass das Gebet eine Waffe ist, dass es eine Außenwirkung hat. Dass es etwas bewirkt, das kam relativ selten tatsächlich vor. Gott anbeten, Sorgen ablegen, auftanken, zur Ruhe kommen. Genau, dann hat jemand geschrieben, ein Gespräch mit Gott. Manchmal ist es leider ein Monolog. Kennt ihr das? Man fragt sich, wie kann man 3 Stunden beten? So viele Worte kann man doch gar nicht finden. Das ist, wenn man immer denkt, beim Beten muss ich immer reden. Geht mir auch manchmal so. Genau, Kraft tanken, Kontakt halten und den richtigen Kurs zu halten. Jemand hat einfach geschrieben, Zeit mit Gott, finde ich auch schön. Einfach Zeit mit Gott haben. Genau, das sind einfach so ein paar Beispiele. Genau, dann die nächste Frage war, ich bin überzeugt davon, dass mein Gebet konkret etwas bewirkt. 116 Geschwister haben Ja gesagt, 7 Geschwister haben gesagt, nein, ich bin davon nicht überzeugt. Das kann verschiedene Ursachen haben, warum man nicht davon überzeugt ist. Man kann sagen, okay, Gott ist souverän, er macht eh das, was er will. Oder man meint irgendwie, mein Gebet ist nicht fromm genug oder wie auch immer. Es gibt da verschiedene Ursachen, aber das ist auf jeden Fall interessant. Die Frage, bin ich wirklich davon überzeugt, dass mein Gebet etwas bewirkt? Macht es einen Unterschied? Kommen wir nachher noch kurz ein bisschen drauf. Dann die dritte Frage. So ein bisschen interessant vielleicht formuliert, aber wie oft man so seine stille Zeit macht. Sehr viele haben angegeben täglich, also quasi mit so ein bisschen Toleranz. Ja, dann genau, geht es ziemlich weiter runter. Und einige waren auch ganz ehrlich, ne, und haben gesagt, also einmal im Monat oder halt weniger als einmal im Monat. Machen sie ihre stille Zeit. Die nächste Frage, wie lange ist meine letzte stille Zeit her? Auch erfreulicherweise sehr viele gesagt, heute oder gestern. Ja, innerhalb der Woche, und dann wird das quasi immer weniger, ja, teilweise länger als ein Jahr her. Finde ich aber sehr gut, dass so ehrlich geantwortet wird. Es nützt nichts, da irgendwie etwas Frommes anzugeben, was nicht ist. Das nächste war so, wie lange dauert meine stille Zeit ungefähr? Einige haben gesagt, über 30 Minuten. Die meisten sind so zwischen 10 und 20 Minuten, ne? Seht ihr, ne? Genau. Teilweise dann auch ein bisschen weniger. Aber da könnt ihr sehen, wo so grob wir so in der Gemeinde liegen mit unserer mit den Minuten der stillen Zeit, könnt ihr euch selber einordnen, ob ihr euch jetzt frommer fühlt oder schlechter fühlt. Ne? Genau. Okay, die nächste Frage, Zeitpunkt meiner stillen Zeit. Wann mache ich meine stille Zeit in der Regel? Die allermeisten, 76%, sagen, machen das doch morgens. Einige während des Tages, abends, und bei manchen wechselt das. Hat auch natürlich damit zu tun, wie routiniert mein Alltag ist. Ne? Wenn ich von 7 bis 15 Uhr oder bis 16 Uhr arbeite, ist das natürlich ein bisschen was anderes, als wenn man kleine Kinder zu Hause hat oder sowas. Ne? Genau. Okay, dann eine weitere spannende Frage. Ich erlebe aktuell eine erfüllende und stärkende stille Zeit. 30% sagen ja auf jeden Fall. 43% sagen ja schon, aber ich wünsche mir mehr Erfüllung. 24%, es ist aktuell eher ein Krampf oder eine Pflichterfüllung. Und 2% sagen, nein, ich erlebe absolut keine erfüllende stille Zeit. Finde ich auch sehr ehrlich. Und das ist schon auch ein Signal auch für uns als Gemeinde. Viele machen stille Zeit vielleicht wirklich aus Pflicht oder haben sich das angewöhnt, aber es fehlt so diese Erfüllung. Ich nehme daraus was mit. Vielleicht gibt es heute da auch den einen oder anderen Gedanken dazu. Dann die achte Frage. Ich habe die Bibel mindestens einmal durchgelesen. Ist vielleicht nicht ganz klar formuliert. Also es geht hier nicht darum, dass man sie in einem Jahr durchgelesen hat oder so, aber dass man grundsätzlich schon mal alles aus der Bibel mal gelesen hat, sind ungefähr ein Drittel noch nicht und 2 Drittel haben ungefähr die Bibel schon durchgelesen. Okay, dann die nächste Frage. Ich habe in meinem Leben erfahren, wie es ist, wenn Gott zu mir redet. 80% sagen ja, 19% sagen, ich bin mir nicht sicher, und 1% sagt nein. Auch hier wieder die Frage, wieso oder wo liegt der Grund, dass ich mir unsicher bin, ob Gott zu mir geredet hat oder nicht. Das reißen wir gleich auch kurz ein bisschen an. Genau, und dann nochmal zum Abschluss die letzte Frage, einfach jetzt für Paare. Wie oft bete ich mit meinem Partner oder bete ich überhaupt mit meinem Ehepartner? 77% sagen ja, 20% sagen sehr selten und 3% sagen nein. Also ungefähr ein Viertel aller Ehe oder aller Paare bei unserer Gemeinde beten gar nicht oder kaum zusammen. Das ist für mich auch ein ziemliches Alarmsignal. Jesus sagt, wo 2 oder 3 zusammen sind, zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Das gilt auch für die Ehe. Das heißt, wenn ich mit meinem Partner bete, ist Jesus da. Und wenn der heilige Jesus in meiner Beziehung unter uns ist, während dem Gebet, hat das zwangsläufig Auswirkungen auf unsere Ehe. Es hilft mir, mich selbst zu reflektieren. Es hilft, Probleme zu klären und so weiter. Und wenn man nicht zusammen betet, kann man sich sehr schnell voneinander distanzieren. Weil diese stark wirksame Kraft Jesu, die im Gebet da ist, die ist nicht da. Genau, aber trotzdem vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Das war einfach nur so mal so ein kleines Stimmungsbild. Auf das eine oder andere gehen wir jetzt ein bisschen ein. Vielleicht hilft das auch gleich. Was ich aber auf jeden Fall auch mitgeben wollte, wenn jemand heute hier ist und sagt, ich habe irgendwie überhaupt keine erfüllte stille Zeit, ich mache das kaum oder ich bete irgendwie fast gar nicht, ich weiß gar nicht, ob Gott zu mir redet oder nicht, ihr seid sehr gerne eingeladen. Ihr könnt gerne zu den Ältesten kommen, ihr könnt gerne eine Person eures Vertrauens ansprechen, dass wir wirklich mehr darüber ins Gespräch kommen. Und dazu kommen wir auch am Ende. Ich sage es einfach am Anfang schon mal. Lasst uns diese Frage, wie sieht es bei dir mit der stillen Zeit aus, einfach zur Gewohnheit machen. Wir sind Glaubensgeschwister, wir müssen uns nichts vormachen. Ne? Wenn man hier mit Leuten jetzt so, oder wenn man euch jetzt sieht oder mit Leuten redet, wird man denken, boah, alle haben eine erfüllte stille Zeit. Aber viele sitzen hier, die haben wahrscheinlich Probleme und Schwierigkeiten. Lasst uns einfach offen darüber reden. Zumindest, wenn man auch nicht keine Erklärung hat, aber zumindest sagen, ich bete für dich. Ja, oder vielleicht erklären oder sagen, wie mache ich das, wie machst du das, man kann sich gegenseitig helfen. Dieses Thema ist so wichtig und lasst uns da wirklich offen miteinander sein. Es bringt nichts, wenn wir uns einfach alle nur ins Gesicht lächeln und sagen, schönen Tag noch. Damit ist keinem geholfen. Das nur mal so als Start. Okay, widmen wir uns jetzt dem Wort Gottes zu. Man kann viele Texte lesen für die stille Zeit. Ich möchte gerne aus Matthäus 6 einige Verse lesen, die auch ziemlich bekannt sind aus der Bergpredigt. Matthäus 6 von Vers 5 bis Vers 9, den ersten Teil. Da sagt Jesus, auch wenn ihr betet, sollt ihr es nicht wie die Heuchler machen, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten dort, um den Leuten in die Augen zu fallen, so übersetzt Menge, finde ich sehr gut. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du beten willst, so geh in deine Kammer, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater aber, der auch ins Verborgene hineinsieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, so sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, Erhörung zu finden, wenn sie viele Worte machen. Darum macht es nicht wie sie. Euer Vater weiß ja, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Spannender Satz. Jetzt könnte man eigentlich weiterlesen. Darum braucht ihr nicht beten, aber wenn ihr wollt, könnt ihr so beten. Aber Jesus sagt, darum sollt ihr so beten. Und dann kommt das Vater unser. Spannender Text. Ich lasse den Text erstmal so stehen und würde euch mal fragen, einfach in die Runde. Ihr könnt einfach reinrufen, ich wiederhole es dann durchs Mikro. Was ist stille Zeit? Was ist das überhaupt? Das steht ja nirgends in der Bibel, oder? Wie bitte? Gemeinschaft mit Gott, okay. Mhm. Ja, was noch? Was macht man da so, wenn euch jemand fragen würde, was ist stille Zeit, was macht man da? Was würdest du dem sagen? Okay. Ja, sich auf Gott ausrichten, okay. Mhm. Wie bitte? Austausch, ja. Den letzten Satz nochmal. Achso, genau, okay. Also was lernen von Gott und aber auch ihm quasi etwas zurücksagen, ne, sozusagen. Mhm. Okay. Was braucht man so für die stille Zeit? Stift? Stille. Stift manchmal auch, aber Stille ist auf jeden Fall wichtig, ja. Mhm. Bibel, ja. Okay. Mhm. Gebet. Okay. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie könnte ich stille Zeit definieren? Es gibt sicher viele Sätze, die man sagen kann. Ich habe mir aufgeschrieben, eine Zeit, in der wir ganz bewusst Gott suchen. Wir suchen Gott in der stillen Zeit. Es gibt viele Verse dazu. In Amos 5, Vers 4 steht, sucht mich, so werdet ihr leben. Wir kommen nachher noch drauf, warum wir Gott eigentlich suchen sollen. Und zwar hat das was mit dem Sündenfall zu tun. Die Menschen damals, Adam und Eva, haben Gott gesehen. Da kam der Sündenfall, sie mussten aus dem Garten Eden raus. Und dann gibt es einen spannenden Vers in 1. Könige 8, Vers 12, wo Salomo den Tempel gebaut hat und er weiht ihn ein. Dann kommt dieses Gebet, was Salomo betet und er sagt, Gott hat gesagt, dass er im Dunkeln wohnen will. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht, lesen wir. Auch mit dem Volk Israel sehen wir es immer wieder. Mose geht in dieses Dunkel, wo Gott war. Gott lebt in einem Dunkel. Und warum ist das so? Weil wenn Gott jetzt hier erscheinen würde, würden wir alle sterben. Gott musste sich in ein Dunkel verbergen, damit wir in einer uns erträglichen Weise Zugang zu ihm haben können. Und jetzt sind wir in dieser Verantwortung, Gott zu suchen. Und als Paulus in Athen war, da beschreibt er das sehr gut. Er sagt, dass wir Gott umhertastend wahrnehmen können. Könnt ihr mal aufschlagen, Apostelgeschichte 17, Vers 27, da steht das drin, dass wir Gott umhertastend wahrnehmen. Das heißt, ich kann Gott fühlen. Ich kann Gott irgendwie erfahren. Umhertastend, ja, also wenn ich es nicht sehe, dann fühle ich was. Ist jetzt nicht auf unsere Finger bezogen, sondern auf unser Inneres. Wir können, und mit unserem Inneren können wir tasten, wir können Gott wahrnehmen, wir können Gott fühlen. Wir können merken, dass Gott Reize in unser Leben schickt. Reize sind ja so, jetzt habe ich das Wort vergessen. Auf jeden Fall, ein Reiz ist etwas, was auf uns einwirkt. Genau, es ist eine Einwirkung, die eine Reaktion erfordert. Das ist ein Reiz, eine Einwirkung. Und die hat eine Reaktion zur Folge. Und das können wir bei uns innerlich merken. Wir können Gott umhertastend wahrnehmen. In 1. Mose 4, Vers 26, da steht, dass
der Enosch geboren wurde. Und in seiner Zeit, das ist der Sohn von Seth, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zu seiner Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, es gibt diese Zeit, wo man gemerkt hat, okay, wir können Gott nicht mehr sehen, wir können ihn aber wahrnehmen, wir rufen zu Gott, weil wir wissen, wir können ihn nicht sehen, aber er ist trotzdem da. Genau, also stille Zeit ist eine Zeit, in der wir ganz bewusst Gott suchen, weil wir ihn umhertastend wahrnehmen können. Wir können Gott in der stillen Zeit ganz konkret wahrnehmen, das funktioniert. Okay, wofür brauchen wir stille Zeit? Was habt ihr so für Argumente? Warum sollte ich stille Zeit machen? Einfach sagen, auch wenn es banal klingt. Ja, schenkt Kraft. Mhm. Sehr gut. Lena sagt, irgendwie müssen wir doch den Gott kennenlernen, den wir lieben und den wir hören. Genau. Sehr wichtig. Den Gott kennenlernen. Hm? Ja, sehr gut. Diana sagt, womit ich mich fülle, das kommt doch aus mir raus. Mhm. Ja, Veränderung meines Herzens. Mhm. Ja, um Jesus immer mehr ähnlich zu werden. Mhm. Es gibt da so vier grobe Einteilungen von Rainer Wende. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Der hat das so in so vier Gründe zusammengefasst, fand ich ganz gut. Ich habe die erstmal einfach übernommen. Wir gucken mal, dass wir die so ein bisschen zusammenbringen und ein bisschen mit Inhalt füllen. Er sagt, das Erste ist, und ich denke, da würden wir alle mit einstimmen, wir brauchen stille Zeit, um Gott die Ehre zu geben. Und das hat was mit dem zu tun, was Stefan gesagt hat. Wir geben Gott die Ehre, indem wir sagen, Jesus, ich will dir mal ähnlicher werden. Ich möchte so sein wie du. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wenn ich also die Bibel nicht lese, kann ich nicht geheiligt werden, das funktioniert nicht. Dein Wort ist die Wahrheit und durch das werden wir verändert. Durch das werden wir Christus ähnlich. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, habe ich Lust zur stillen Zeit oder nicht, habe ich Lust zur Bibel lesen oder nicht, sondern es ist etwas, wo ich sage, Gott, du bist mir wichtig und ich habe vielleicht gerade keine Kraft oder keine Lust, ich mache es aber trotzdem. Ich lese trotzdem deine Wahrheit, egal ob sie mir gerade etwas sagt oder nicht, es ist deine Wahrheit. Genau. Und diese Stille ist eine Möglichkeit, wo wir Gott wirklich ungestört lobend anbeten können. Ja, Psalm 119, Vers 62 zum Beispiel. Also das Erste ist, wir wollen Gott wirklich die Ehre geben. Das Zweite ist, er hat das so interessant formuliert, Gaben und Geschenke, die Jesus uns anbietet, zu erkennen und anzunehmen. Das ist quasi der Punkt, wir wollen Jesus mehr kennenlernen. Wie ist Jesus? Was hat Jesus uns eigentlich gebracht? Die ganze Bibel redet von Jesus, sie redet von seinen Eigenschaften, von seinem Charakter, wie wir ihm ähnlich werden sollen, aber auch, was er für uns getan hat. Wo habe ich einen Halt in meinem Leben, wenn es mal gerade so gar nicht läuft? Wo daran halte ich mich fest, wenn mein Leben gerade voll in eine riesen Enttäuschung reingeraten ist und ich weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, warum mir das passiert? Wo finde ich den Halt? Und das ist bei Jesus. Ich wachse in Christus durch die stille Zeit. Und da will ich ganz kurz ein kleines Beispiel geben aus der Bibel. Wir hatten das vor einiger Zeit, als wir einen Männerabend hatten. Da ging es um den Richter Jephtha. Und Jephtha war ein Mann, der dadurch, dass er Gott und sein Wort nicht gut kannte, krasse Fehler gemacht hat. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt. Er hat ja dann zu Gott gesagt, da war diese Schlacht mit den Ammonitern, glaube ich. Und er sagt, ja, wenn du sie mir in die Hand gibst, dann werde ich das Erste, was aus meiner Tür rauskommt, werde ich dir als Brandopfer opfern. Ne? Ich weiß nicht, wie die Geschichte kennt. Und da kommt ja seine einzige Tochter raus. Er hat ein Kind, diese Tochter kommt raus und er bricht zusammen und sagt, nein, du stürzt mich in so ein Riesenunglück. Und jetzt habe ich Gott etwas versprochen und ich kann es nicht mehr zurücknehmen, hat er gesagt. Und dann versuchen viele das so zu beschönigen, sagen, ja, bestimmt hat er sie dann doch nicht geopfert und so. Aber die Bibel lässt das tatsächlich offen. Sie beweint 2 Monate ihre Jungfräulichkeit, dann steht er einfach und er erfüllte sein Gelübde. Eine krasse Geschichte. Und ich finde das so heftig, weil ich dann an mich denke, ich bin ein Vater von 3 Jungs und wenn ich meine Stillzeit nicht mache, wenn ich Jesus nicht kennenlerne, wenn ich sein Wort nicht kennenlerne, kann ich Sachen machen, die total daneben sind. Und ich meine aber, ja, ich habe es jetzt so Gott versprochen in dem Sinn und ich kann es nicht ändern. Dabei sagt die Bibel eigentlich was ganz anderes. Die Bibel sagt nämlich in 3. Mose 27, wenn du einen Menschen Gott weihst, also als Weihegabe übergibst, musst du ihn auslösen mit einer gewissen Geldsumme. Ja, bei Frauen zwischen 25 Jahren waren das 10 Silberschekel. Und dieser Jephtha macht das nicht. Das heißt, er hätte sie einfach loskaufen können, 10 Silberschekel abgeben und sie wäre frei gewesen. Das zweite ist, selbst wenn er gesagt hätte, okay, das war wirklich jetzt total daneben, ich lasse sie einfach normal weiterleben. Selbst dann steht in 3. Mose 25, ab Vers 44, Entschuldigung, in 3. Mose 5, Vers 4 bis 6, da steht, wer unbesonnen schwört und den Schwur nicht hält, der muss eine Ziege oder ein Schaf, ein weibliches Tier als Schuldopfer darbringen. Er hätte es klären können. Ja, er hätte entweder die Schuldopfer bringen können, er hätte die 10 Silberschekel bezahlen können, aber er macht das nicht. Entweder wusste er es nicht oder es war ihm irgendwie zu teuer, wie auch immer. Was für eine Dramatik steckt hier drin. Und hier, boah, das ist mir nochmal so wichtig geworden, stille Zeit hat wirklich konkrete Auswirkungen darauf, wie ich mein Leben gestalte. Wie ich meine Familie führe, wie ich als Ehefrau, als Ehemann mich verhalte, aber auch wie ich meinen Dienst der Gemeinde mache. Diana hat das gerade gesagt, wovon ich gefüllt werde, das kommt aus mir raus. Und wir alle werden mit so viel Input gefüllt und mit so viel Vorschlägen, wie wir uns selbst sehen sollen, wie wir leben sollen, ja, dass wir sind oft so ich-zentriert, ach nee, wenn mir das nicht zusagt, nee, das mache ich nicht und so. Die Welt dreht sich immer mehr so darum, kreist dich um dich selbst. Und ich habe den Eindruck, ich bin ganz christlich ganz gut unterwegs. Aber wenn ich das Original hier nicht kenne und nicht weiß, was wirklich Phase ist, dann tue ich Sachen und meine, sie sind richtig und sie sind dabei völlig falsch. Das heißt, wir müssen die Bibel wirklich lesen, auch wenn wir keine Lust dazu haben, weil wir dadurch wirklich das kennenlernen, was das Original ist. Und vielleicht liegt hier auch ein Grund drin, dass Leute sagen, ich weiß nicht genau, ob Gott zu mir redet oder nicht, weil Gott und der Teufel reden auf eine ähnliche Art, und zwar in unsere inneren Empfindungen, in unsere inneren Gedanken hinein. Und man kann nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt das, was Gott sagt, und was ist das, was der Teufel sagt. Weil man das Original nicht so gut kennt, weil man sich kaum mit diesem Wort hier beschäftigt und gar nicht mehr genau weiß, was steht hier eigentlich drin. Der dritte Punkt, den Rainer Wende nennt für stille Zeit, ist, um selber Leben zu haben, am Leben zu bleiben und das Ziel zu erreichen. In 5. Mose 32, Vers 47 steht, es ist kein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Die Frage ist, sind wir wirklich überzeugt davon, dass das Leben wirklich erhalten bleibt, wenn ich stille Zeit mache? Habe ich wirklich im Alltag was davon? Und der Punkt ist, wir leben in einer unruhigen Zeit. Der eine vielleicht hat ein bisschen mehr Unruhe als der andere, aber da ist mir so ein Merksatz einfach hängen geblieben. Wenn du nicht um deine Ruhe kämpfst, wirst du auch keine Ruhe haben. Das gilt genauso auch für mich. Wenn ich um meine Ruhe nicht kämpfe, werde ich keine Ruhe haben. Wir müssen darum kämpfen, diese stille Zeit zu haben, diese Stille uns einzuräumen. Jesus sagt, geh in deine Kammer und schließe die Tür, damit du diese Ruhe wirklich hast. Wir als Menschen, wir sind so als Hybridwesen geschaffen. Wir haben einen Körper, einen Leib, aber wir haben auch eine Seele und einen Geist. Und diese Reize, ja, diese Einwirkungen, die eine Reaktion erfordern, die kommen sowohl körperlich, ja, ich sehe euch alle, das sind alles Reize für meine Augen gerade, das Gehirn macht gerade mega heftige Arbeit, um Dinge rauszufiltern, die jetzt nicht unbedingt wichtig sind, damit das nicht vollkommen überfordert. Das sind körperliche Reize. Dann gibt es aber auch die geistlichen Reize. Es kann sein, dass Gott mir gerade einen Gedanken gibt, was ich vielleicht sagen soll, was ich vielleicht hier streichen soll oder so. Ja, und so die ganze Zeit permanent kommen Reize auf uns zu. Wir sind ein Mensch. Man hat versucht, das irgendwie so zu trennen, Körper, Seele, Geist. Ja, und der Körper ist irgendwie nicht so wichtig. Aber Gott hat uns als eine Einheit geschaffen. Man kann uns nicht trennen. Das heißt, wenn ich mich komplett gehen lasse zum Beispiel und meinen Körper ruiniere, bin ich schwächer in meinem Geist. Ja, andersrum. Wenn ich mein geistliches Leben total fahren lasse als Christ, werde ich viel unmotivierter und irgendwie auch schwächer, Dinge anzupacken, zu tun. Und so ähnlich ist das auch mit den Reizen. Wenn ich zulasse, dass ich zu viele Reize, also irdische Reize, aufnehme in mich, dann werden die Reize des Geistes immer schwächer. Das ist wie der Sternenhimmel. Ja? Wenn du in einer hellen Stadt bist, siehst du die Sterne viel weniger, als wenn du an einem dunklen Ort bist, irgendwie auf einem Feld. Und ihr alle macht die Erfahrung. Wenn man stille Zeit macht und das Handy liegt daneben, ist ein Reiz. Zack, ist man wieder abgelenkt. Ja, wir brauchen diese Stille, wir brauchen körperliche Reizdämpfung in der stillen Zeit, damit die Reize, die von Gott kommen, dass die besser hörbar sind. Deswegen sagt Jesus, schließ dich ein. Ja? Sorg für Ruhe. Lass die weltlichen Reize nicht auf dich eindringen, damit du wirklich zu einer Ruhe kommen kannst und in die Tiefe der stillen Zeit hineinkommst. Stille Zeit ist wichtig, um unser Ziel zu erreichen, um den Fokus zu behalten, hat auch jemand gesagt beim Thema Gebet. Ich möchte den Fokus behalten. Und Gott sagt zu den Königen, 5. Mose 17, Vers 19, jeder König sollte eine Abschrift des Gesetzes haben und sollte täglich darin lesen. Der König sollte täglich Bibel lesen. Denkt man sich, meine Güte, da gibt es so viele Gründe, ja, warum man vielleicht nur einmal in der Woche lesen kann oder eine andere liest mir das mal vor, vielleicht am Sonntag oder so. Aber der König sollte täglich das Wort lesen, damit er lange besteht und einen guten Einfluss quasi auf das Volk hat. Und da kommen wir zu dem letzten Punkt. Er sagt als Viertes, wir brauchen stille Zeit, um in der Kraft Jesu Empfangenes an andere weitergeben zu können. Wir entscheiden sozusagen mit dem, wie viel stille Zeit wir machen, wie viel guten Einfluss wir auf andere haben. Und wir sehen das so oft, gerade bei den Königen, wir nehmen sie ja jetzt auch in der Bibelstunde durch, nebenbei jetzt am Mittwoch macht Julian, den König Josia, der hat mir schon sehr begeistert davon erzählt, also kommt vorbei, das wird bestimmt sehr spannend. Er sagt, ich habe mich schon super informiert. Wenn der Lehrer sagt, er hat sich gut informiert, ja, dann wird das sehr, sehr spannend. Also kommt vorbei, König Josia ist dran. Genau, auf jeden Fall, wir sehen das immer wieder, wenn die Könige vom Wort Gottes abweichen und wenn sie nicht täglich lesen, dann geht das Volk immer irgendwie, ja, geht in die falsche Richtung. Deswegen, da, wo du Verantwortung hast, ist es ganz wichtig. Ich muss stille Zeit machen, auch selbst wenn es mich innerlich nicht dazu drängt, aber ich brauche es, um einen guten Einfluss auf andere Menschen zu haben. In der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, unter Freunden, wie auch immer. Das wirkt sich direkt darauf aus. Genau, das soweit zu dem Punkt, warum brauchen wir stille Zeit? Oder was, genau, was bringt sie uns? Was meint ihr, was hindert euch oder uns daran, dass wir eine erfüllte, stille Zeit haben? Was sind so Dinge, die irgendwie stören? Oder, also ich könnte jetzt von mir erzählen, was mich so stört. Sehr gut. Ja, genau. Da hat man es schon ins Kämmerlein geschafft sozusagen. Und dann kommt noch, ach, die Aufgabe musst du noch machen. Den hättest du noch anrufen sollen. Stimmt. Ach, nein. Genau. Da war der Teufel schon vor uns im Gebetskammerlein und hat diese ganzen Fragen schon vorbereitet, ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was uns ablenkt, genau. Aufgaben. Kommt sogar manchmal vor, dass man böse Gedanken hat auf einmal, oder? Dann erinnert man sich an irgendjemanden, der einmal was angetan hat oder was auch immer. Das stört uns in der stillen Zeit tatsächlich. Vielleicht ein kleiner Tipp nebenbei, muss ich auch für mich selber machen. Gerade diese Aufgaben, die ich vergesse, aufschreiben. Und dann sagen, danke Gott, du hast mich jetzt daran erinnert, ich nach der stillen Zeit werde ich es abarbeiten, ne? Oder wenn schlechte Gedanken kommen, erstmal sagen, okay, Gott, vergib mir, ne, dass ich vielleicht so eine Rachengedanken jetzt gerade hatte. Ja, diese Dinge zu bereinigen, das ist halt dieser Punkt, da komme ich erst in die Stille. Das, wenn ich Stillzeit machen will und alles, was mir in die Gedanken kommt, erstmal abklären. Ja, entweder vor Gott um Vergebung bitten oder aufschreiben, und dann kommt man in die Ruhe, genau. Was ist noch etwas, was uns stören kann oder aufhalten kann? Stress, sehr gut, genau. Faulheit, ja. Wie bitte? Das habe ich nicht verstanden. Ach, Eile. Okay. Ja. Ja, Schweinehund. Boah, ich glaube, ich bin schon... Erwartungslosigkeit, sehr gut, genau. Man hat nicht die Erwartung, dass es einen Unterschied macht, ob ich Bibel lese oder nicht. Ja, Hunger, Müdigkeit. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich bin so ein Typ, grundsätzlich, ich muss eigentlich morgen stille Zeit machen, weil sonst wird es schwierig. Sonst holt einen die Eile ein. Ne? Genau. Wir waren ja gestern zusammen, ne? Gestern Morgen um 7 Uhr, könnt ihr euch ja vorstellen, haben uns bei uns getroffen, war ja sehr schön, aber ich bin ein bisschen zu spät aufgestanden, da musste ich noch ein paar Sachen machen, Gemüse schneiden, alles Mögliche, bis wir uns dann treffen konnten. Okay, stille Zeit habe ich morgens nicht geschafft. Wir haben dann uns zusammen getroffen, schön gesprochen und so, und ich merke trotzdem innerlich diesen Stress. Gut, dann ich nehme einfach ein bisschen mit in den Alltag. Die Brüder fahren alle weg und so. Wir sind zu Hause, bereiten ein bisschen was vor. Meine Frau muss nachher noch wegfahren. Und dann kommt so die Idee, wir wollen noch mal zum Skaterpark fahren. Ne? Und unsere Jungs kriegen das mit. Ja, Papa, komm, wir wollen zum Skaterpark fahren. Ich denke, nein, das kann nicht wahr sein. Innerlich merke ich diesen Stress und ich muss auch stille Zeit machen. Gut, ich habe mich immer durchgerungen, setze mich hin in meinem Zimmer und fange an, die Bibel zu lesen. Die Kinder kommen wieder rein. Papa, wir wollen los und bei meinem Fahrrad geht das nicht und dies nicht. Und ich bin ein bisschen genervt. Oh, ich will Bibel lesen, Kinder, wir machen das gleich. So ungefähr, ja. Okay, also war nicht so ganz still. Und trotzdem hat Gott mir wieder so einen genialen Vers gezeigt. Wälz deine Werke auf Gott ab und er wird deinen Plan zum Gelingen bringen. Das war mir so eine Ermutigung. Ich habe mich dann ein bisschen mit Parallelstellen beschäftigt und so, was das eigentlich so bedeutet, so wirklich alles auf Gott abzugeben, diese konkreten Aufgaben, die ich tun muss, mit denen ich überfordert bin. Wie selten sage ich Gott, boah Gott, ich schaffe das nicht, ne? Ja, ich versuche es mal selber zu klären. Also da war Gott mir sehr gnädig und hat trotzdem mir noch eine sehr ermutigende, schöne Zeit geschenkt. Aber das ist so diese Eile, ne? Man denkt, boah, wenn ich jetzt auch schöne Zeit mache, dann schaffe ich den ganzen Alltag nicht mehr. Das ist Quatsch, ne? Die 10 Minuten oder 15 Minuten, die man sich da nimmt, die stören am Ende überhaupt nicht, ne? Genau, und das ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir diese Erwartung haben. Gott, ich will, dass du zu mir redest. Ich brauche das. Ich bin abhängig davon. Zum einen für mich, aber auch für andere. Dann gibt es so dramatische Bibelverse wie 1. Petrus 3, Vers 7. Ne? Für uns als Männer, wir sollen unsere Frauen ehrwürdig behandeln, damit unsere Gebete nicht verhindert werden. Ne? Und das ist wirklich, wirklich krass. Und das finde ich hier so besonders an diesem Text. Gott, der ins Verborgene hineinsieht. Die Frage ist, was sieht Gott bei dir und mir ganz im Verborgenen? Was sieht er da? Wir können laut beten, wir können schöne Anbetungslieder singen, aber Gott sieht, was im Verborgenen ist. Und das macht schon ein bisschen nachdenklich. Wenn man sich da wirklich hineinversetzt, in diesem Punkt, lasse ich mich wirklich von Gott komplett verändern, darf er bei mir komplett hineinsehen, und die Dinge aufzeigen, die wirklich bei mir nicht laufen. Weil geduldete Sünde zum Beispiel hindert wirklich mein Gebetsleben, meine stille Zeit. Und damit kommen wir eigentlich jetzt auch schon zum Abschluss. Erhörlich zu beten oder wirklich gewinnbringend zu beten, stille Zeit zu machen, bedeutet eigentlich oder hat den Ursprung darin, dass ich Gott wirklich anbete. Jesus, er hat seinen Vater wirklich angebetet. Ja, er hat hier, als er Mensch war, sich ganz unter die Führung Gottes gestellt. Anbetung heißt, ich übergebe jemand anderem das letztendliche Verfügungsrecht über mich. Und solange ich das nicht mache, ich sage es vielleicht, aber mein Alltag zeigt, ich gestalte doch meinen Tag irgendwie selber, ist das größte Hindernis, dass ich wirklich erhörlich bete, dass ich eine schöne Zeit habe, die wirklich gewinnbringend ist. Weil Gott sieht ins Verborgene und er sieht, ob ich mein Leben wirklich ganz ihm übergeben habe oder nicht. Und das finde ich so gut nochmal, wenn wir auf 1. Mose 4 schauen, bei diesem Enosch, der da geboren wurde, der Sohn von Seth. Das zeigt eigentlich, dieser Name bedeutet, ich bin ein ohnmächtiger Mensch. Und dann steht da, und in seiner Zeit fingen die Menschen an, den Namen des Herrn anzurufen. Das ist der Punkt, zu sagen, okay Gott, ich bin ohnmächtig, ich kann nichts, deswegen rufe ich dich an. Ich bete dich an, du darfst über mich verfügen und so will ich mein Leben dir abgeben. Und wenn ich mein Leben Gott wirklich abgebe und er darf darüber entscheiden, da kann ich sagen, so wie Jesus, ich und der Vater sind eins. Und Jesus wusste, was er beten soll, was der Wille des Vaters ist. Und der Vater hat ihn erhört. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns. Ich wollte euch ganz kurz noch ein paar Sachen einfach zum Bibellesen zeigen. Vielleicht kann man die Präsentation kurz einblenden. Noch so ein paar praktische Sachen. Genau, kannst einfach die nächste Folie machen. Es geht ja einfach nur ein bisschen ums Bibellesen. Das habe ich aus Rehe mal so mitgenommen. Es gibt viele andere Hilfsmittel auch, aber das fand ich gar nicht so schlecht. Wenn man unser Bibellesen mit diesen Wurzeln vergleicht, wenn ich einfach nur die Buchstaben lese von dem, was hier steht, ist schon mal gut, weil dann merke ich mir trotzdem schon mal ein paar Sachen aus der Bibel. Die Ebene darunter ist, den Sinn zu verstehen, was will Gott mir eigentlich damit sagen, und ganz unten, die tiefen Wurzeln, ist die Herrlichkeit zu entdecken. Das sollte unser Ziel sein, wenn ich die Bibel lese. Ich will hier die Herrlichkeit drin entdecken, das ist eingehauchtes Wort Gottes, was hier steht. Ja, und wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt, es braucht wirklich manchmal nur 5 oder 8 Minuten, sich mit einem Bibelvers ein bisschen genauer zu beschäftigen und man sieht, boah, was da alles drinsteckt, der Hammer. Und das ist halt das, was Benny auch sagte mit der Erwartungslosigkeit. Je mehr Herrlichkeit ich in einem Bibeltext entdecke, umso mehr Erwartung habe ich fürs nächste Mal. Und noch etwas, wenn du vielleicht hier sitzt und sagst, boah, nee, kannst du mir zeigen, lacht mich irgendwie gar nicht an, ich habe gar nicht das Gefühl, dass Gott mir sein Wort so herrlich zeigt. Oft ist es ein Weg, den man gehen muss, ein Prozess, wo Gott mich verändern will. Gott will nicht einfach nur, dass wir alle jetzt super still Zeit haben. Er führt uns oft auch in diese Momente, wo es schwierig ist, um uns, wie gesagt, in unser Innerstes hineinzublicken und vielleicht Sünde zu zeigen oder zu sagen, okay, da hast du dich von mir entfernt, da hast du den Fokus irgendwo falsch hingelenkt. Und dann geht der Weg langsam wieder zurück zu einer erfüllten Stillzeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber nimm einfach dieses Ziel mit. Ich will Herrlichkeit aus diesem Wort entdecken, was ich gerade lese. Und das Letzte, einfach mit fünf Fingern, so quasi ein paar Fragen an den Text stellen. Fragen an den Bibeltext stellen ist grundsätzlich immer sehr gut in der stillen Zeit. Man muss sich vorstellen, das Papier und so damals, das war ja alles ziemlich teuer, ne? Auch so die Dinge alle aufzuschreiben und so. Und manchmal denkt man sich, warum steht das da, was da steht? Manches wirkt so ein bisschen nutzlos, ne? Aber zu fragen grundsätzlich, warum steht das da, was da steht? Und hier seht ihr noch so ein paar andere Fragen. Daumen hoch, was gefällt mir gut bei dem, was ich gerade gelesen habe? Zeigefinger, was zeigt Gott mir? Ausnahmsweise Stinkefinger. Ja? Also da steht, was stinkt mir oder was gefällt mir nicht? Was verstehe ich an dem Text nicht? Es gibt wirklich Sachen manchmal, da denke ich, boah, irgendwie passt das nicht. Ja? Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern zum Beispiel. Was soll das heißen? Ne? Klingt irgendwie ein bisschen komisch. Ja? Dann Ringfinger, ne? Das Versprechen Gottes, also was sagt Gott mir zu, was kann ich hier mitnehmen, wo ich sage, okay Gott, danke schön, das nehme ich als Zusicherung mit. Und der kleine Finger im Bild für das Kleingedruckte, ja, was sind die Konsequenzen? Okay, einfach mal als kleine Hilfe, es gibt wie gesagt noch verschiedene andere, aber einfach sich ein paar Fragen mitzunehmen und nicht einfach nur zu lesen und zu sagen, okay, was finde ich hier wirklich gut, was kann ich mitnehmen, wo zeigt Gott mir, wo ich was verändern muss. Ja? Einfach nur so ein paar praktische Tipps, danke, die Folie kann auch wieder aus. Und damit möchte ich eigentlich so langsam auch zum Ende kommen. Ihr habt auch tapfer ausgehalten. Am Ende ist die stille Zeit immer noch eine Frage der Beziehung. Will ich wirklich Gott in meinem Leben? Will ich ihn wirklich? Das ist die Frage. Will ich Gott wirklich komplett die Kontrolle über mein Leben abgeben? Wir hatten heute hier ein gutes Zeugnis von Emily Berg. Die hat das sehr schön erzählt, wie sie Gott die Kontrolle abgeben hat bei ihrer Berufswahl. War auch nicht einfach, ne? Weil sie sagt auch, ja, wenn ich es Gott abgebe, kann sein, dass Gott zu diesem Beruf Nein sagt. Was mache ich dann? Weil irgendwann hat sich doch dazu durchgerungen, Gott hat das wunderbar geführt. Und dieser Punkt, Kontrolle abgeben, der ist uns oft zu schwierig. Wir wollen die Kontrolle nicht abgeben. Aber wenn ich Gott will, sage ich, okay Gott, ich gebe die Kontrolle ab, damit du in meinem Leben bewirkst. Und deswegen suche ich dich in der stillen Zeit, ich suche dich, weil ich doch von dir abhängig bin. Das wünsche ich uns, diesen Gedanken, ich möchte Gott suchen. Am Ende könnte man jetzt sagen, so ganz gesetzlich, so Geschwister, jetzt verändert das mal, in einem Jahr machen wir die Umfrage wieder und dann möchte ich, dass da 100% steht. Könnte man jetzt machen. Wäre es jetzt eine mega gesetzliche Predigt. Ich habe da, beziehungsweise meine Frau, die schreibt manchmal so gute Sätze auf, das finde ich sehr schön, ich darf die dann mal auf der Fensterbank mitlesen. Und sie hat da aus einem Andachtsbuch von Oswald Chambers etwas aufgeschrieben, das will ich uns am Ende mitgeben. Es geht nicht darum, einfach verändere das, sondern wenn Gottes Geist in dir etwas Unrechtes aufzeigt, dann bittet er dich nicht, es in Ordnung zu bringen. Er bittet dich nur, die Wahrheit anzuerkennen und dann bringt er es in Ordnung. Das ist der Punkt. Das heißt, wenn es dir heute schlecht geht, wenn du sagst, ich habe gar keine schöne Zeit oder die ist überhaupt nicht erfüllend und Gott zeigt dir vielleicht sogar einen Punkt, wo du etwas in Ordnung bringen solltest oder wo etwas nicht richtig ist, dann erkenne es an und sag, okay Gott, das ist richtig, hier tue ich etwas falsch, bitte verändere du es in mir. Und wenn der Heilige Geist es ist, der mir meine stille Zeit verändert, dann ist das ein ganz, ganz anderes Kaliber. Und mir ist das Thema ziemlich wichtig, weil ich selbst auch aus so einer Zeit jetzt komme, wo meine stille Zeit recht unerfüllend war tatsächlich. Und ich gelesen habe und dachte, boah, spricht mich gar nicht an. Ja, und Gott führt mich da langsam raus, es wird immer besser. Und es ist einfach dieses, man geht den Weg mit Gott mit und er holt einen da raus, das ist der Hammer. Ja, und das ist dieser Punkt. Der Heilige Geist will es in uns in Ordnung bringen. Und dann werden wir wirklich gestärkt in unserer stillen Zeit. Und ich wünsche uns einfach, dass wir das als Ermutigung ganz praktisch mitnehmen. Lasst uns einfach öfter mal fragen, wie geht's dir in deiner stillen Zeit? Ja, da muss man sich auch nicht scheuen, den alten oder den neuen Jugendleiter zu fragen, ja, oder den Ältesten fragen. Jeden fragen. Es geht um unsere Beziehung zu Gott, um unser Mitwirken miteinander. Einfach, nehmt euch diese Frage einfach mit als Angewohnheit, vielleicht mal hier und da, wenn der Geist euch aufs Herz geht, zu fragen, wie sieht es bei dir aus mit der stillen Zeit, wie läuft es gerade? Dass wir uns da wirklich anreizen zu guten Werken in diesem Sinne. Und das wünsche ich uns, denn da, wo wir Bibel lesen, da, wo wir erfüllte stille Zeit haben, da weht ein erwecklicher Geist. Und das wünsche ich uns, dass wir uns wirklich anspornen. Wir haben gemeinsam dieses Ziel, wir wollen Gott suchen und Gott wirklich erfahren in der stillen Zeit. Amen.
Ein sehr guter Abschluss.
Genau. Bevor wir gleich beten, genau, Lena Kimberly lädt uns alle noch ein. Sie hat ja ihren Aussendungsgottesdienst gehabt und da hinten ist noch ein bisschen was übergeblieben. Also wer noch Gemeinschaft nutzen möchte und vor allen Dingen auch vielleicht Lena noch ein gutes Wort mitgeben möchte und ihr vielleicht eine super stille Zeit in Ägypten wünschen möchte, ja, dürft das sehr, 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 sehr gerne tun. Ja, bleibt ruhig noch ein bisschen Gemeinschaft haben. Genau, und ich würde gerne jetzt nochmal zum Abschluss beten. Danke für die lange Aus-